Herzlich willkommen zum Thieme-Podcast Ihrer Pädiatrie up to date. Heute mit dem Beitrag Neue Drogen, eine Übersicht. Von Caroline Biskup, Werner Königschulte, Michael Janssen, Ulrich Hagener, Florian Zepf. Einleitung.
Das Aufkommen neuartiger Drogen bzw. Konsumgewohnheiten stellt derzeit eine große Herausforderung dar. Sobald der Konsum einer Substanz durch den Gesetzgeber eingeschränkt wird, erscheinen andere Substanzen auf dem Markt. Dieser Wechsel in den Konsumgewohnheiten vollzieht sich meist schneller, als Ärzte in Klinik und Praxis diesen Entwicklungen nachkommen können. Nicht nur das Auftreten neuartiger, noch nicht vom Betäubungsmittelgesetz erfasster Substanzen stellen Gesetzgeber und Kliniker gleichermaßen vor Herausforderungen. Auch bereits bekannte Suchtstoffe, welchen bislang nur wenig Bedeutung zugemessen wurde, treten zunehmend in Erscheinung. Dies kann zu diagnostischen Fehleinschätzungen im Rahmen von Intoxikationen oder Entzugssymptomen führen. Der Anteil der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die bereits illegale Drogen konsumiert haben, liegt aktuellen Daten zufolge bei 7,2%. Circa 0,9% betreiben einen regelmäßigen Konsum. Laut Krankenhausstatistik für das Jahr 2012 waren 7,6% der Patienten in deutschen Krankenhäusern mit einem dokumentierten Konsum psychotroper Substanzen außer Alkohol jünger als 20 Jahre alt und 0,5% der Patienten sogar jünger als 15 Jahre. Unberücksichtigt ist eine wahrscheinlich hohe Dunkelziffer im Zusammenhang mit mangelnden Informationen und Kenntnissen auf Seiten des Krankenhauspersonals, geringer Inanspruchnahme medizinischer Versorgung durch die Konsumenten, fehlenden, eingeschränkten Detektionsmöglichkeiten bezüglich der eingenommenen Substanzen sowie schwieriger Symptomzuordnung oder seltener Intoxikationssymptomatik. Die vorliegende Übersicht informiert über in der Altersgruppe relevante, insbesondere neuere Substanzen, entweder aufgrund ihrer Popularität, eines besonderen medizinischen Risikos oder auch einer verstärkten medialen Aufmerksamkeit. Der Fokus liegt auf den akuten Symptomen, zum Beispiel im Rahmen einer Intoxikation oder Entzugssymptomatik, medizinischen und psychischen Langzeitfolgen sowie, soweit vorhanden, auf den derzeit zur Verfügung stehenden Therapieoptionen.
Merke. Stellt sich ein Kind oder Jugendlicher mit unklarer Symptomatik oder unklaren Verhaltensauffälligkeiten vor, so sollte immer auch an einen Konsum illegaler Substanzen gedacht werden. Liquid Ecstasy bzw. Gamma-Hydroxybutyrat. Steckbrief der Droge.
Auch wenn der Name es vermuten lässt, ist diese Droge keineswegs mit Ecstasy verwandt. Der Wirkstoff Gamma-Hydroxybuttersäure, kurz GHB, ist eine kurzkettige Fettsäure und ein physiologischer Metabolit des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure, kurz GABA, der durch seine inhibitorischen Eigenschaften im Bereich kognitiver Aufgaben, Regulation des Stoffwechsels im Gehirn, Schlafregulation und Emotionskontrolle seine Wirkungen entfaltet. GHB und seine Vorläufer wirken hauptsächlich an GABA-B-Rezeptoren und wahrscheinlich auch an eigenen GHB-Rezeptoren. Zusätzlich wurde bei Nagern auch eine Veränderung der NMDA-Rezeptorexpression im frontalen Kortex bei mehrtägigem GHB-Gebrauch beschrieben. Weitere Bezeichnungen für GHB sind Gamma-Hydroxybutansäure, Natriumoxybat, Somsanit, Anetamin, WY3478, NCS 84223. In den 1960ern, als Narkotikum verwendet, wurde GHB in den letzten Dekaden durch nebenwirkungsärmere Substanzen verdrängt und hat mit der Ausnahme spezieller Indikationen und experimenteller Studien stark an Bedeutung verloren. Mit Somsanit ist noch eine intravenöse Formulierung als regulär verschreibungspflichtiges Injektionsanästhetikum erhältlich. Das Natriumsalz von GHB ist unter BTM-Vorschriften für die Behandlung der Kataplexie und Narkolepsie zugelassen. Des Weiteren gibt es Hinweise für eine Wirksamkeit bei der Therapie des Alkoholentzugssyndroms. Mediale Aufmerksamkeit erregte GHB, das nach wie vor insbesondere in der Rave- und Club-Szene konsumiert wird, als der damalige Bundesdrogenbeauftragte 1998 vor der Love Parade in Berlin vor der Droge warnte, was in der Folge eine Flut von Medienberichten auslöste, die möglicherweise zu einem erhöhten Interesse an der Substanz seitens der Konsumenten geführt haben.
Dosierung und Konsumformen.
Seit 2002 untersteht GHB dem Betäubungsmittelgesetz und ist als verkehrsfähige und verschreibungsfähige Substanz gelistet. Jedoch hat sich schnell Ersatz für die Konsumenten gefunden. Das in Industrielösungsmitteln vorkommende Gamma-Butyrolacton sowie 1,4-Butanediol werden vom Organismus zu GHB metabolisiert. Dies kommt den Konsumenten entgegen, vor allem da die Vorstufen billiger bzw. günstiger und einfacher zu beschaffen sind als andere illegale Substanzen. GHB ist eine farblose, geruchlose, leicht salzig schmeckende Flüssigkeit. Der Konsum erfolgt meist in Form des Natriumsalzes, einem weißen, kristallinen Pulver. Dieses wird in wässriger Lösung eingenommen. Die aufgenommene Dosis ist schwer einzuschätzen und ist unter anderem körpergewichtsabhängig. Während niedrige Dosen einen berauschenden und euphorisierenden Effekt vermitteln, erzeugen höhere Dosen einen rasch einsetzenden narkotischen Effekt, der im Zusammenhang mit Sexualstraftaten von den Tätern genutzt wird, um die Opfer willenlos zu machen. Des Weiteren findet GHB in der Bodybuilding-Szene Verwendung, unter der Annahme, es setze Wachstumshormone frei.
Intoxikationssymptome.
Die Wirkung tritt meist 10 bis 30 Minuten nach der Einnahme ein und hält oft ca. 3 bis 6 Stunden an. Geringe Dosen von ca. 1 bis 2 Gramm führen meist zu einer dem Alkoholrausch ähnelnden Wirkung mit begleitender Euphorie und motorischen Beeinträchtigungen, aber auch zu Übelkeit und Muskelzittern. Ab 4 bis 5 Gramm beginnt in der Regel eine narkotische Wirkung, bei Überdosierungen kommt es zu einem Koma-ähnlichen Zustand bis hin zum Atemstillstand. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind Schläfrigkeit, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, unwillkürliche Muskelkontraktionen, Krämpfe, Bradykardie, Halluzinationen. Nach abklingender Wirkung kann eine Amnesie bestehen. Außerdem wurde in einer Fallserie von Zwosek und Mitarbeitern von 226 Todesfällen in Zusammenhang mit GHB berichtet. In einer retrospektiven Untersuchung GHB-assoziierter Todesfälle fanden sich einerseits Hinweise auf fatale Ereignisse während des Schlafes, zum Beispiel durch Atem- oder Kreislaufdepression, andererseits aber auch nach Auftreten anderer Symptome wie Übelkeit und Erbrechen, Agitiertheit, Krampfanfällen und Bewusstseinsverlust mit anschließender medizinischer Notfallversorgung.
Nachweismöglichkeiten.
Der Abbau von GHB erfolgt über den Citratzyklus, wobei GHB über Bernsteinsäure zu Wasser und Kohlenstoffdioxid abgebaut wird. Da die Droge maximal 12 Stunden im Urin nachweisbar ist, sollten bei Verdacht auf eine Straftat die möglichen Opfer innerhalb weniger Stunden nach Aufnahme der Substanz auf das Vorhandensein von GHB im Urin untersucht werden. Das heißt, die behandelnden Ärzte sollten bei eindeutigen anamnestischen Hinweisen schnell an GHB denken, um das zeitliche Nachweisfenster nicht zu verpassen. Außerdem ist der Nachweis von chronischem GHB-Gebrauch im Haar, zum Beispiel durch chromatographische Massenspektrometrie, möglich.
Langzeitwirkungen.
Bei chronischem Gebrauch kann es häufig zu einer psychischen und körperlichen Abhängigkeit kommen.
Entzug und Therapieoptionen.
Im Rahmen eines Entzugs bestehen häufig psychosenahe bzw. ähnliche Symptome. Insgesamt ähnelt die klinische Präsentation häufig einem Alkoholentzugsdelir. Ferner wurden in Kasuistiken EKG-Veränderungen, wie zum Beispiel ST-Streckenveränderungen oder Ischämiezeichen und Rhabdomyolysen bis hin zum Nierenversagen berichtet. Zur Behandlung der Entzugssymptomatik werden ausreichend bzw. hochdosierte Benzodiazepine eingesetzt. Neuroleptika scheinen dagegen eher zu Dystonie und erhöhter Krampfneigung zu führen. Ein GHB-Entzugsdelir kann trotz maximaler therapeutischer Bemühungen tödlich verlaufen und erfordert eine intensivmedizinische Behandlung mit Monitoring der Vitalparameter.
Merke: Bei Patienten mit Amnesie, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwindel und möglicherweise unerklärlichen Verletzungen, zum Beispiel nach Krampfanfällen mit Stürzen, sollte unbedingt an eine GHB-Intoxikation gedacht werden und ein sofortiger Probengewinn zum Nachweis erfolgen. Fallstudie nach Zepf und Mitarbeitern. Ein 16-jähriger Patient wurde wegen psychosenaher Symptome nach berichtetem Gamma-Butyrolacton-Entzug aus einem Kinderkrankenhaus in eine Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik verlegt. Vor Aufnahme in das Krankenhaus hatte der Patient seit ca. 3 Monaten Gamma-Butyrolacton konsumiert. Konsumintervalle in den letzten 2 Wochen lagen bei maximal 4 Stunden. Der Patient wurde vorstellig mit einem schweren Delir mit paranoidem Wahn, Halluzinationen, desorganisiertem Verhalten, Gedächtnisstörungen, erhöhter psychomotorischer Aktivität und aggressivem Verhalten. Körperliche Symptome beinhalteten Tachykardie, Bluthochdruck, Schwitzen und Tremor. Ein Drogenscreening erbrachte keinen positiven Befund für andere Drogen. Auf GHB bzw. seine physiologischen Vorstufen war jedoch nicht untersucht worden. Der GHB-Konsum wurde anamnestisch eruiert. In einer Kinderklinik hatte der Patient bereits 5 Milligramm Diazepam und 2,5 Milligramm Lorazepam erhalten, was nicht zu einer signifikanten Besserung geführt hatte. Bei Aufnahme zeigte sich der Patient ruhelos und logorrhöisch. Kurz danach zeigten sich eine Ataxie und eine deutlich erhöhte Aktivität. Der Patient erhielt eine Gabe von 10 Milligramm Haloperidol. Am nächsten Tag erhielt er 30 Milligramm Chlorprotixen. In den ersten 5 Behandlungstagen erhielt der Patient jeweils 5 bis 20 Milligramm Diazepam täglich mit Lorazepam als begleitender Bedarfsmedikation. Nachdem sich die vegetative Symptomatik verschlechterte, wurde der Patient auf eine internistische Intensivstation verlegt, wo seine Vitalparameter kontinuierlich überwacht wurden. Unter einer Therapie mit 20 Milligramm pro Tag Diazepam in Kombination mit Phenobarbital und Thiamin-Nitrat besserte sich die beschriebene Unruhe nicht. Nach einer Woche kontinuierlicher Behandlung mit Benzodiazepinen besserte sich der Zustand deutlich und der Patient war erstmals vollständig orientiert. Nach 2 Wochen konnte der Patient schließlich entlassen werden. Er hatte im Rahmen des Verlaufs der Behandlung eine Gesamtdosis von 115 Milligramm Diazepam und 41,5 Milligramm Lorazepam erhalten. Crystal Meth bzw. Methamphetamin. Steckbrief der Droge.
Methamphetamin ist ein um ein Vielfaches potenteres N-Methyl-Analogon des Amphetamins. 1919 erstmals in Japan in klassischer Form synthetisiert, wurde es 1938 als Appetitzügler und Stimmungsaufheller unter dem Markennamen Pervitin auf den Markt gebracht und im Zweiten Weltkrieg an deutsche, amerikanische und japanische Soldaten ausgegeben, um Angst, Müdigkeit und Hunger zu unterdrücken. Nachdem viele Soldaten ein Suchtverhalten gezeigt hatten, wurde Pervitin rezeptpflichtig. Es war bis 1988 in deutschen Apotheken erhältlich, seither ist es als nicht verschreibungsfähiges Betäubungsmittel eingestuft. In den USA ist Methamphetamin weiterhin für die Behandlung von ADHS und Adipositas als kontrollierte Substanz verschreibungsfähig. In den 1980er Jahren kam es dann vor allem in der ärmeren Bevölkerung ländlicher Regionen zu einem Ausbruch einer Methepidemie. Einer der Gründe war, dass sich Methamphetamin auch von Amateuren relativ leicht herstellen lässt, was allerdings mit erheblicher Explosionsgefahr und anderen Gesundheitsrisiken einhergeht. Während Methamphetamin in den USA schon länger gravierende Probleme verursacht, ist Medienberichten zufolge der Gebrauch in Deutschland seit 2009 vor allem in der Grenzregion zu Tschechien zu beobachten. Im Jahr 2013 stieg die Anzahl auffälliger Methamphetamin-Konsumenten um rund 7% auf 2746.
Dosierung und Konsumformen.
Methamphetamin ist als weißes oder eingefärbtes Pulver auf dem Markt. Es wird oral, nasal oder intravenös verabreicht oder geraucht. Die Wirkung hält je nach Konsumform, Dosis und Urin-pH 6 bis 12 Stunden an, mit längerer Wirkdauer bei nasaler Aufnahme. Es besteht eine rasche Toleranzentwicklung. Methamphetamin wird durch Monoamintransporter in das Neuron aufgenommen, setzt Monoamine wie Serotonin, Noradrenalin und Dopamin aus ihren Vesikeln frei und verdrängt diese in den extrazellulären Raum. Dies verursacht die klinisch zu beobachtende Wirkung und die schnelle Abhängigkeitsentwicklung.
Kave. Crystal Meth ist durch seine extrem schnelle Abhängigkeits- und Toleranzentwicklung besonders gefährlich. Intoxikationssymptome.
Methamphetamin erhöht die Konzentration von Noradrenalin, Dopamin und Serotonin im synaptischen Spalt. Dieses führt zu vegetativen Symptomen wie Hypertonie, Hyperthermie, Tachykardie und Tachypnoe. Psychiatrische Symptome der akuten Intoxikation reichen von Insomnie und Angst bis hin zu psychotischen Zustandsbildern mit paranoidem Wahnerleben. Schwere Verläufe mit Rhabdomyolyse, Nierenversagen, Myokardinfarkten, Krampfanfällen oder zerebralen Insulten sind ebenfalls in der Literatur beschrieben. Zudem sollte die Möglichkeit einer Mischintoxikation in Betracht gezogen werden, da der Konsum von Methamphetamin häufig mit einem multiplen Substanzgebrauch vergesellschaftet ist.
Nachweismöglichkeiten.
Methamphetamin und sein Metabolit Amphetamin sind nur einige Stunden im Blut, im Urin aber bis zu einer Woche nachweisbar. In Haaranalysen soll Methamphetamin über Jahre nachweisbar sein.
Langzeitwirkungen.
Langzeitfolgen ergeben sich aus der ausgeprägten Neurotoxizität dieser Substanz und imponieren in Form von Gedächtnisstörungen und Konzentrationsproblemen. So schädigt längerfristiger Konsum von Methamphetamin vor allem das dopaminerge nigrostriatale System, aber auch andere Rezeptorsysteme, wie zum Beispiel N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren, die insbesondere im Rahmen der Hirnentwicklung eine wichtige Rolle spielen. Mangelernährung, Untergewicht, Zahnschäden, auch bezeichnet als Meth Mouth, und vernachlässigte Körperhygiene führen zu dem beschriebenen Phänotyp eines vorzeitig gealterten Patienten. Außerdem führt längerer Konsum häufig zu Dermatillomanie mit multiplen Hautläsionen und Abszessen, wobei letztere auch durch Injektionen unter unhygienischen Bedingungen verursacht werden können. Weitere somatische Komplikationen äußern sich in einer erhöhten Rate von Kardiomyopathien, Myokardinfarkten und Schlaganfällen. Zu den psychiatrischen Langzeitfolgen zählen Angststörungen, depressive Störungen, Suizidalität, psychotische Störungen. In manchen Fällen kommt es zu einer drogeninduzierten psychotischen Symptomatik, die in einigen Fällen auch nach Absetzen der Droge persistiert.
Entzug und Therapieoptionen.
Typische psychiatrische Symptome beim Entzug von Methamphetamin sind depressive Verstimmung, Unruhe, kognitive Leistungseinschränkung und Müdigkeit. Die Entzugssymptome können Tage bis Monate anhalten. Auf Basis einer Übersichtsarbeit zu den bisher untersuchten medikamentösen Therapieoptionen zur Aufrechterhaltung der Abstinenz kommen Brackins und Kollegen zur Schlussfolgerung, dass SSRIs und der 5-HT3-Rezeptor-Antagonist Ondansetron nicht zur Remissionserhaltung geeignet sind. Bupropion verbesserte die Abstinenz und reduzierte das Craving. Mirtazapin verbesserte Entzugssymptome und Schlaf, war allerdings im direkten Vergleich Modafinil unterlegen. Da es sich bei Modafinil um ein Stimulans handelt, ist besonders auf Vorliegen einer ADHS und dessen Behandlung zu achten. Dexamphetamin konnte als Substitutionstherapie genutzt werden. Der Nutzen bei der Abstinenzerhaltung scheint jedoch fraglich. Risperidon zeigte in Studien einen guten Nutzen, um Methamphetamingebrauch zu reduzieren. Der Einsatz kann allerdings durch erhebliche Nebenwirkungen, insbesondere Gewichtszunahme, Galaktorö, aber auch Somnolenz, Kopfschmerzen, Tremor und Akathisie limitiert sein. Auch Aripiprazol wird als Therapieoption vorgeschlagen, scheint aber bei Frauen besser zu wirken als bei Männern. Auch Baclofen könnte positive Effekte auf eine Therapie haben.
Fallstudie. Ein 25-jähriger Mann versuchte Methamphetamin auf eine Art zu konsumieren, die eine verzögerte Freisetzung verursachen würde. Er verpackte hierzu das Methamphetamin in einer verschließbaren Plastiktüte. Als er keinen Effekt der Droge verspürte, vermutete er, einen Fehler gemacht zu haben, indem er die Plastiktüte verschloss, anstatt ein Ende anzuschneiden oder offen zu lassen. 10 Stunden später entwickelte er starke Bauchschmerzen, weshalb er sich in einer Notaufnahme vorstellte. Vor der Vorstellung in der Klinik hatte er erfolglos versucht, Erbrechen zu induzieren. Bei der Aufnahme zeigte er eine Herzfrequenz von 119 pro Minute, Blutdruck 150 zu 98 und eine Temperatur von 37,6 Grad. Die Herzfrequenz senkte sich kurz nach Aufnahme spontan auf 100 pro Minute. Ein Drogenschnelltest im Urin fiel negativ aus. Der Patient erhielt medizinische Kohle und eine Darmspülung. Trotz klarer Ausscheidungen wurde kein Drogenpaket gefunden. Nach 12 Stunden Beobachtung im Krankenhaus wurde der Patient entlassen. Der Patient stellte sich 18 Stunden später wieder vor mit Agitiertheit, Tremor und starkem Schwitzen, welches sich in den Stunden zuvor verschlimmert hatte. Bei Ankunft in der Notaufnahme zeigte der Patient eine akute delirante Symptomatik. Laut Angaben seiner Schwester habe er verlässlich seit Entlassung keine weiteren Drogen eingenommen. Bei zunehmend kritischen Vitalparametern mit einer Herzfrequenz bis 210 pro Minute, einem Blutdruck von 179 zu 74 Milligramm Quecksilbersäule bei einer Körpertemperatur von 38,4 Grad Celsius sowie Anzeichen einer Rhabdomyolyse wurde im Verlauf eine maschinelle Beatmung und eine Midazolaminfusion notwendig. Eine erneute Darmspülung über 24 Stunden führte nicht zum Fund der Plastiktüte. Später entwickelte der Patient eine Pneumonie. Nach 3 Tagen wurde der Patient extubiert und entlassen. Krokodil bzw. Desomorphin. Steckbrief der Droge.
Diese Droge hat in letzter Zeit vermehrt mediale Aufmerksamkeit erhalten. Durch die einfache, mit rudimentären Laborbedingungen mögliche Herstellung sowie einem dem Heroin überlegenen Suchtpotenzial birgt diese Substanz erhebliches Risiko. Den Namen erhält diese Droge wahrscheinlich aufgrund von grünlichen, blasigen Hautveränderungen an den Einstichstellen bei intravenöser Applikation bzw. von einem Zwischenprodukt der Herstellung, Alpha-Chlorokodide. Der Wirkstoff Desomorphin wird häufig aus in osteuropäischen Ländern rezeptfrei erhältlichen Codeintabletten und anderen günstigen und leicht erhältlichen Substanzen hergestellt. Diese Droge wird derzeit von Jugendlichen selten konsumiert, sondern vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen.
Dosierung und Konsumformen.
Durch ein Aufkochen von codeinhaltigen Hustentabletten mit weiteren Zutaten wie rotem Phosphor aus Streichholzköpfen, Benzin, Farbverdünner, Salzsäure und Jod wird Codein zu Desomorphin umgewandelt. Bei diesem Prozess entstehen gleichzeitig toxische Nebenprodukte, die die beobachteten starken Schäden an Knochen, Muskeln und Gefäßen bei vielen Nutzern erklären. Das Zufügen von Jod führt zu endokrinen Störungen der Schilddrüse. Schwermetalle wie Zink und Blei schädigen das Nervensystem. Durch starke Verunreinigung und einem teilweise stark variierenden Desomorphingehalt von einigen Spuren bis hin zu 75% unterscheidet sich die in der Szene erhältlichen Substanz von reinem, pharmazeutisch hergestellten Desomorphin.
Intoxikationssymptome.
Nach Konsum von Desomorphin, der zumeist intravenös, aber auch oral erfolgen kann, kommt es zu einer Euphorie, die der Wirkung von Heroin ähnelt. Allerdings hält die Wirkung nur ca. 1,5 Stunden an und ist damit deutlich kürzer als die Wirkdauer von Heroin, welche 4 bis 8 Stunden beträgt. Die Entzugssymptome gleichen trotz der kurzen Wirkdauer denen von Heroin und das Zubereiten von Krokodil dauert ungefähr 1 Stunde. Somit ist eine Desomorphinabhängigkeit zeitlich sehr aufwendig. Nebenwirkungen des Hauptwirkstoffs Desomorphin beinhalten Miosis, Flasch, Parästhesien, Obstipation, Urinverhalt, Übelkeit und Erbrechen, allergische Reaktionen, Krampfanfälle, Atemdepression, Tod. Die giftigen Nebenprodukte der Krokodilherstellung verursachen Hautverfärbungen, Nekrosen und Ulzera.
Nachweismöglichkeiten.
Desomorphin kann im Blut einige Stunden und im Urin 2 bis 3 Tage nach Konsum nachgewiesen werden, zum Beispiel im Massenspektrometer.
Langzeitwirkungen.
Konsumenten spritzen sich diese Mischung meist intravenös, was besonders viele schwerwiegende systemische Folgen hat. Phosphor hat eine schädliche Wirkung auf das Knochensystem. Ferner sind Blei, Zink und Antimonoxid in der Droge enthalten. Vor allem bei intravenöser Applikation führen die Verunreinigungen der Droge und die dazugehörigen schädlichen Zutaten zu nicht verheilenden Geschwüren und einer grünlich-lividen Hautverfärbung, die die Haut des Konsumenten an eine Krokodilshaut erinnern lässt. Tiefe Ulzerationen an den Injektionsstellen reichen teilweise bis auf die Sehnen und Knochen. Es kommt zu toxischen Entzündungen an Nieren und Leber. Außerdem gibt es vereinzelte Berichte von Autoamputationen nekrotischer Gliedmaßen, die zur Injektion genutzt wurden.
Merke, bei tiefen, nicht verheilenden Ulzerationen und Verdacht oder Nachweis eines intravenösen Drogenkonsums ist immer auch an einen Konsum von Krokodil zu denken. Entzug und Therapieoptionen.
Die Entzugssymptome gleichen denen von Heroin. Die Konsumenten leiden oft wochenlang unter körperlichen Entzugserscheinungen. Ulzerierte Gliedmaßen lassen sich in der Regel selbst nach Entzug und intensiver Wundtherapie nicht retten und müssen oft durch weitreichende Amputationen entfernt werden. Genaue Zahlen liegen hierzu allerdings nicht vor. Ebenfalls liegen systematische Daten über spezifische Therapieoptionen für die Entzugsbehandlung derzeit nicht vor.
Fallstudie. Ein 30-jähriger Patient stellte sich mit Schmerzen, Schwellung und Ulzeration der linken Wade im Krankenhaus vor. Der Patient erwähnte, dass er sich eine selbst hergestellte Droge namens Krokodil während der letzten 6 bis 7 Monate in dieser Region injiziert habe. Anfangs seien ihm Blasen aufgefallen, welche sich schnell schwarz verfärbt hätten, begleitet von einer schmerzhaften Schwellung der Beine. Innerhalb eines Monats habe sich das schwarze nekrotische Areal abgestellt und ein schmerzhaftes nekrotisches Ulkus hinterlassen. 2 Monate vor Aufnahme habe er eine schnell zunehmende Schwellung mit Blasen des linken kleinen Fingers bemerkt, welcher sich später schwarz verfärbt und autoamputiert habe. Tilidin. Steckbrief der Droge.
Durch seine schmerzlindernde, angsthemmende und euphorisierende Wirkung war dieses Opioid ursprünglich zur Therapie von Krebs- und Rheumapatienten gedacht. Tilidin ist ein Prodrug mit nur schwacher Opioidwirkung, das bei oraler Aufnahme schon während der ersten Leberpassage zu den wirksameren Metaboliten Nortilidin und Bisnortilidin umgewandelt wird. In Deutschland ist Tilidin als Monosubstanz verschreibungsfähig im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes, zurzeit aber nicht als Monosubstanz auf dem Markt erhältlich. Handelspräparate sind in fixer Kombination mit dem Opioid-Antagonisten Naloxon, zum Beispiel unter dem Namen Valoron-N, erhältlich. Aufgrund der beschriebenen Missbrauchsproblematik fallen Präparate mit schneller Wirkstofffreisetzung wie Zubereitungen in Tropfenform seit dem Jahr 2012 ebenfalls unter die Betäubungsmittelpflicht. Retardierte Tabletten bis 300 Milligramm sind zurzeit normal rezeptierbar. Der Missbrauch tilidinhaltiger Präparate ist ein jüngeres und nahezu auf deutsche Großstädte beschränktes Phänomen. Obwohl diese Problematik eine breite mediale Berichterstattung erfuhr, existiert bislang noch keine wissenschaftliche medizinische Literatur zu diesem Thema. Daher stützen sich an dieser Stelle die Ausführungen auf die klinischen Erfahrungen eines Mitautors dieser Arbeit. Diesen Erfahrungen zufolge gilt es, das vielerorts von den Medien transportierte Bild einer enthemmenden und gewaltfördernden Droge zu korrigieren. Für den Tilidin-Konsum wird ein gehäufter Konsum in Kreisen dissozial delinquenter Jugendlicher sowie bei Gruppen mit Migrationshintergrund angenommen bzw. beschrieben. Wissenschaftlich fundierte Hinweise auf eine Kausalität zwischen Tilidin-Gebrauch und einer erhöhten Gewaltbereitschaft gibt es bislang jedoch nicht. Der Konsum von Tilidin innerhalb muslimisch geprägter Jugendgruppen beruht möglicherweise darauf, dass sich die Einnahme einfacher verheimlichen lässt als der Gebrauch anderer Drogen. Tilidin unterliegt als Medikament möglicherweise nicht den gleichen kulturspezifischen Verboten, die für Alkohol oder andere Drogen gelten. Gerade aufgrund der spärlichen Informationsquellen ist diese Droge ein wichtiges Thema für klinisch tätige Ärzte, da Konsumenten im Rahmen einer stationären Aufnahme bei nicht ausreichendem Konsum der Substanz eine ausgeprägte Entzugssymptomatik zeigen können.
Dosierung und Konsumformen.
Die in Deutschland verbreiteten naloxonhaltigen Tilidin-Präparate werden oral konsumiert, da sie sich schon aus pharmakologischer Sicht nicht zum intravenösen Missbrauch eignen. Auch die Monosubstanz wurde in den 1970er Jahren in den meisten erfassten Fällen oral konsumiert. Die Dosierungen variieren teilweise sehr deutlich, übertreffen jedoch zumeist den empfohlenen therapeutischen Dosierungsbereich von 600 Milligramm pro Tag um ein Vielfaches.
Intoxikationssymptome.
Tilidin wirkt schmerzhemmend und euphorisierend. Nebenwirkungen, die vor allem bei parenteralem Konsum zu beobachten sind, beinhalten Nervosität, Tremor und Hyperreflexie und sind wahrscheinlich auf die stimulanzartige Wirkung des unmetabolisierten Tilidins im Blut zurückzuführen. Häufige Nebenwirkungen der oralen naloxonhaltigen Formulierung sind unter anderem Schwindel, Übelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erbrechen, Diarrhoe. Mit Verlassen des therapeutischen Dosierungsbereichs treten Symptome wie Ataxie, psychomotorische Unruhe, Hyperreflexie oder Hyperventilation in den Vordergrund. Bei massiven Intoxikationen können Krampfanfälle und Atemdepression das klinische Bild dominieren.
Nachweismöglichkeiten.
Eine einzelne Dosis Tilidin kann bis zu 7 Tage im Urin nachgewiesen werden.
Langzeitwirkungen.
Bei regelmäßigem Konsum führt Tilidin zu psychischer und physischer Abhängigkeit. Die Entzugssymptomatik eines Schwertilidin-Abhängigen gleicht der Symptomatik eines Opioidentzugs. Bei Überdosierungen kommt es zu Leberschäden und Atemdepression bis hin zum Tod.
Entzug und Therapieoptionen.
Laut Nutzerberichten kommt es zu Nervosität, Mydriasis, Tremor, Schmerzen, Hypertonie, Tachykardie, Hyperthermie, Tachypnoe, Schlaflosigkeit, Übelkeit. Bisher gibt es keine evidenzbasierten Therapieoptionen. Die Behandlung des Entzugssyndroms erfolgt meist symptomatisch. Bei Vorliegen einer manifesten Abhängigkeit ist die Substitutionstherapie vorwiegend mit Buprenorphin indiziert.
Legal Highs bzw. neue psychoaktive Substanzen.
Als Legal Highs werden psychoaktive Substanzen bezeichnet, deren Erwerb und Besitz nach den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes zurzeit nicht strafbar ist. Zwar handelt es sich bei Legal Highs regelmäßig um Derivate der dort aufgeführten Substanzen, eine Anwendung des Betäubungsmittelgesetzes auf ganze Substanzgruppen sieht das Gesetz jedoch nicht vor. Allerdings hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren durch regelmäßige Ergänzungen der betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften zahlreiche neuartige Substanzen dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt, um erkannte Strafbarkeitslücken zu schließen. Die Frage, ob das Inverkehrbringen von Legal Highs bereits eine Straftat nach dem Arzneimittelgesetz darstellt, weil es sich dabei um sogenannte bedenkliche Arzneimittel handeln könnte, hatte der Bundesgerichtshof dem Europäischen Gerichtshof im Jahr 2013 zur Entscheidung vorgelegt. Diese Frage wurde vom Europäischen Gerichtshof mit einem Urteil vom 10.07.2014 verneint. Dennoch erscheint die weitere Verwendung des Begriffs Legal Highs für diese Substanzen unangebracht und die Bezeichnung neuartige psychoaktive Substanzen zutreffender. Vertrieben werden diese Substanzen meist fehldeklariert mit dem Vermerk nicht zum menschlichen Verzehr geeignet, als Forschungschemikalien, Lufterfrischer oder Räuchermischungen. Durch breite Verfügbarkeit, ansprechende Verpackung und vermeintliche Legalität erfreuen sich diese Stoffe daher bei Konsumenten einer großen Beliebtheit.
Synthetische Cannabinoide bzw. Spice – Steckbrief der Droge.
Die Kräutermischung Spice, die erstmals ca. 2005 in Europa auftauchte, erfuhr in den letzten Jahren viel mediale Aufmerksamkeit. Laut Herstellerangaben sollten rein pflanzliche Bestandteile die psychotrope Wirkung auslösen, was sich aber 2009 durch Analysen des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Freiburg und des Bundeskriminalamts als falsch herausstellte. Die Kräuter sind mit synthetischen Cannabinoiden besprüht, unter anderem CP47, 497 und JWH018, das eine 500-fach stärkere Affinität zu Cannabinoid-Rezeptoren hat als Tetrahydrocannabinol, auch THC genannt. Beide Wirkstoffe sind seit Januar 2009 in Deutschland verboten. Die Lebenszeitprävalenz einer Spice-Einnahme unter 15- bis 18-Jährigen lag in einer Studie an Jugendlichen in Frankfurt 2012 bei 7%.
Dosierung und Konsumformen.
Spice wird typischerweise geraucht, kann aber auch oral aufgenommen werden, zum Beispiel als Tee. Synthetische Cannabinoide haben eine cannabisartige, jedoch viel stärkere Wirkung. Durch die starke Schwankung künstlich zugegebener Cannabinoide kann es schnell zu Überdosierungen kommen.
Intoxikationssymptome.
Synthetische Cannabinoide haben oft eine dem THC ähnelnde Wirkung. Durch die ständig neuen Substanzen können die Wirkungen aber vielgestaltiger und schwerwiegender sein als beim klassischen THC. Neben den typischen, meist vom Konsumenten gewollten Veränderungen der Stimmung und der Wahrnehmung ist bei einer Intoxikation häufig mit folgenden unerwünschten Wirkungen zu rechnen: Hypertonie, Tachykardie, Hypokaliämie, Hyperglykämie, Agitiertheit, Halluzinationen. Ferner wurden kardiale Ischämien, Krampfanfälle und psychotische Symptome in der Literatur beschrieben. Dem in den USA im Jahr 2011 zirkulierenden fluorierten Cannabinoid XLR11 wird eine Serie von Fällen mit akutem Nierenversagen zugeordnet.
Nachweismöglichkeiten. Merke: Spice ist mit herkömmlichen Drogenscreenings nicht nachweisbar. Es gibt keine Kreuzreaktion mit herkömmlichen THC-Nachweismethoden.
Bei Verdacht auf einen Konsum von synthetischen Cannabinoiden müssen alle im Verdacht stehenden Stoffe einzeln nachgewiesen werden.
Langzeitwirkungen.
Die Langzeitwirkungen sind noch nicht bekannt, werden jedoch als dem Cannabis ähnlich eingeschätzt. Für Cannabis konnte gezeigt werden, dass früher und ausgeprägter Konsum nachfolgend das Risiko an einer psychotischen Störung zu erkranken signifikant erhöht. Untersuchungen an bereits an einer psychotischen Störung erkrankten Patienten ergaben, dass Cannabiskonsum das Rückfallrisiko erhöht oder den Krankheitsverlauf nachteilig beeinflusst. Auch wenn systematische Langzeitstudien zu synthetischen Cannabinoiden noch nicht vorliegen, so lässt eine größere Anzahl an Fallberichten ähnliche negative Langzeitfolgen vermuten.
Entzug und Therapieoptionen.
Es gibt bisher wenige Berichte über den Entzug von synthetischen Cannabinoiden. Der Entzug ähnelt dem von THC, bei dem Ängstlichkeit, Myalgien, Zittern und Appetitlosigkeit auftreten, jedoch deutlich stärker ausgeprägt. Die Therapie bei einer Intoxikation mit synthetischen Cannabinoiden kann in der Regel supportiv gestaltet werden. Hierzu bieten sich intravenöse Flüssigkeitssubstitution, Antiemetika und Benzodiazepine an.
Fallstudie. Eine 16-jährige Patientin wurde von einem anderen Krankenhaus verlegt und präsentierte sich mit einem auffälligen psychiatrischen Status und einer Sprechverweigerung bzw. mutistischen Symptomatik, nachdem sie mit ihrem Partner unterwegs gewesen war. Die Patientin war wach mit offenen Augen, reagierte aber nicht auf verbale oder schmerzhafte Stimuli. Der Partner berichtete, sie hätten Marihuana mit K2 geraucht. In dem verlegenden Krankenhaus zeigten die Ergebnisse eines Differentialblutbildes, Stoffwechselparameter und kranialem CT keine Auffälligkeiten. Eine toxikologische Urinuntersuchung zeigte einen positiven Befund für THC. Bei Ankunft war die Patientin kataton. Sie lag in Rückenlage mit offenen Augen auf der Untersuchungsliege. Die Herzfrequenz war bei 105 pro Minute, Atemfrequenz bei 18 pro Minute, der Blutdruck war bei 118:73 Milligramm Quecksilbersäule. Die Haut war warm, ihre Pupillen waren isochor, rund und lichtreagibel. Sie hatte einen vertikalen Nystagmus. Die oberen Extremitäten waren entspannt, die unteren etwas rigide und gebeugt. Die Patientin wurde mit 50 Milligramm Diphenhydramin intravenös behandelt, woraufhin sie begann, ihre Lippen zu bewegen. Nachdem sie zweimalig 2 Milligramm Lorazepam intravenös erhalten hatte, begann sie langsam zu sprechen. Nachdem sie ihre motorischen und verbalen Funktionen bzw. Fertigkeiten wiedergewonnen hatte, konnte sie am nächsten Morgen Nahrung zu sich nehmen und laufen und wurde aus dem Krankenhaus entlassen. Katinon.
Der Kartstrauch wächst vor allem in Ostafrika und der südlichen arabischen Halbinsel. Das Kauen frischer Kartblätter ist in arabischen und ostafrikanischen Kulturen seit Jahrhunderten Brauch, besonders im Rahmen von kulturellen und religiösen Zeremonien sowie bei Beerdigungen oder Hochzeiten. Die psychoaktiven Wirkstoffe von Kart sind Katin, Katinon und Minusnorephedrin. In Deutschland fällt der stärkste dieser drei Wirkstoffe, Katinon, als nicht verkehrsfähiges Betäubungsmittel unter das Betäubungsmittelgesetz. Somit sind Einfuhr, Besitz und Handel mit der Substanz verboten. Katin ist in Deutschland zur unterstützenden Behandlung von Patienten mit Übergewicht zugelassen und unterliegt bis zu einer gewissen Abgabemenge nur der normalen Verschreibungspflicht. Kart wird durch Kauen der Zweigspitzen und Blätter konsumiert, wobei ein süßlich-saurer Saft freigesetzt wird, der euphorisierend und aufputschend bzw. antriebssteigernd wirkt. Kart kann außerdem als Sud zubereitet oder geraucht werden. Die Gefahr der psychischen Abhängigkeit wird bei allen Konsumarten als in etwa identisch groß angenommen. Kart ist nach der Ernte maximal 3 Tage nutzbar, danach verlieren die Blätter ihre Wirkung. Endet der Konsum, so lässt die Wirkung rasch nach und die Symptomatik schlägt häufig in eine lethargische, depressive Stimmungslage um.
Synthetische Katinone, zum Beispiel Badesalze. Steckbrief der Droge.
Ähnlich wie bei Liquid Ecstasy täuscht auch hier der Name. Badesalz ist kein Wasserzusatz zum Baden. Es handelt sich um synthetische Katinone, die zur Gruppe der Amphetamine gehören. Synthetische Katinone wurden bereits in den 1920er Jahren synthetisiert und waren als Antidepressiva und Diätmittel vorgesehen. Aber vor allem das synthetische Katinon Ephedron zeigte kokainartige Effekte mit einem starken Abhängigkeitspotenzial und einem stärkeren Effekt als Kokain und Katinon. Auch das kurz darauf als Antidepressivum und Parkinson-Mittel entwickelte Methylon zeigte unerwünschte Effekte, die denen von MDMA, auch Ecstasy genannt, glichen. Methylon wurde nicht als Therapeutikum entwickelt und ist seit Mitte der 2000er Jahre unter dem Namen Explosion auf dem Drogenmarkt erhältlich. Ein bekanntes Beispiel ist Bupropion, das zur Behandlung von depressiven Störungen und zur Rauchentwöhnung auch in Deutschland zugelassen ist. Nicht alle synthetischen Katinone sind zu medizinischen Zwecken nutzbar und viele werden illegal konsumiert. In einer Studie an Jugendlichen in Frankfurt wurde 2012 die Lebenszeitprävalenz eines Konsums von Legal Highs, wie zum Beispiel Badesalzen, aber ohne Räuchermischungen wie Spice von 15- bis 18-Jährigen mit 2% angegeben. Die 30-Tages-Prävalenz lag bei 1%. In einer Studie an Schulen und Universitäten in Schottland zeigte sich, dass 20,3% der Befragten bereits Mephedron konsumiert hatten, 4,4% berichteten von täglichem Konsum und 17,6% hatten bereits eine Suchtentwicklung oder Symptome einer Abhängigkeit erfahren. Für weitere Hintergründe dieser und weiterer Substanzen aus der Gruppe der synthetischen Katinone siehe die Übersichtsarbeit von Valente und Mitarbeitern.
Dosierung und Konsumformen.
Badesalz und auch andere synthetische Katinone werden als weißes oder braunes Pulver oder in Kapseln gehandelt. Der Preis liegt bei ca. 8 bis 20 Euro pro Gramm. Der Konsum erfolgt zumeist oral, aber synthetische Katinone werden auch geschnupft, gingival, sublingual, rektal oder intravenös appliziert. Die Aufnahme verstärkt das Verlangen nach weiteren Dosen. 80% der Anwender berichten, eine größere Dosis eingenommen zu haben als ursprünglich geplant. 45% leerten dabei ihren Drogenvorrat.
Intoxikationssymptome.
Die Wirkung ist von den enthaltenen synthetischen Katinonen abhängig. Badesalz verursacht Euphorie, Antriebssteigerung, Bewegungsdrang, verringerte Feindseligkeit, verstärkte Musikwahrnehmung, gesteigerte Libido. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Tachykardie, arterielle Hypertonie, Agitation, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Die Wahnvorstellungen können sich zu einer deutlichen psychotischen Symptomatik steigern, die insgesamt schwerer als bei Konsum anderer Substanzen, wie zum Beispiel Amphetamine, verläuft und bis zu 4 Wochen anhalten kann. Bei massiver Intoxikation kann es zu sympathomimetischen Symptomen, Delir- und Serotoninsyndrom kommen. Mephedrom-Konsumenten berichten zusätzlich von einem unangenehmen Geruch der Substanz, der als eine Mischung aus Chlor, Vanille und Urin beschrieben wird. Da Ephedron durch die Kombination von Ephedrin- oder pseudoephedrinhaltigen Medikamenten mit Kaliumpermanganat und Essigsäure hergestellt wird, kommt es bei Intoxikationen mit diesem Stoff oft zu manganverursachtem Parkinson-Syndrom. Symptome einer massiven Intoxikation mit synthetischen Katinonen: Aggressivität, psychotische Symptome, Hyperthermie, arterielle Hypertonie, metabolische Azidose, CK-Erhöhung bis hin zur Rhabdomyolyse, disseminierte intravasale Gerinnung, Multiorganversagen.
Nachweismöglichkeiten. Merke, problematisch ist, dass die meisten synthetischen Katinone nicht in standardmäßigen Drogenscreenings erkannt werden und die einzelnen Inhaltsstoffe separat bestimmt werden müssen.
Es kann zu Kreuzreaktionen mit dem Methamphetamintest kommen, allerdings nicht mit einem ELISA-basierten Amphetamintest. Dies kann dazu führen, dass die Ursache für psychosenahe Verhaltensauffälligkeiten verkannt wird und Neuroleptika verabreicht werden, die wiederum die Krampfschwelle senken können.
Langzeitwirkungen.
CARD verursacht bei chronischem Konsum schwere kardiale, neurologische, psychologische und gastrointestinale Komplikationen. Außerdem kommt es zu erhöhtem Blutdruck und erhöhter Herzfrequenz. Durch die adstringierende Wirkung von CARD-Blättern kommt es außerdem zu einer Ösophagitis, Gastritis und oraler muköser Keratose. Neurologische Symptome umfassen Insomnie, eine depressive Symptomatik, ein gestörtes Arbeitsgedächtnis und psychotische Entwicklungen. Die Langzeitwirkungen von synthetischen Katinonen sind noch nicht bekannt.
Entzug und Therapieoptionen.
Bei einem Entzug von CARD entstehen typischerweise Insomnie, depressive Symptome, Konzentrationsstörungen, Aggressivität, Lethargie, psychotische Entwicklungen. Die Symptome eines Entzugs von synthetischen Katinonen sind bisher nicht bekannt. Therapieoptionen sind stark von der klinischen Präsentation des jeweiligen Patienten abhängig. Eine relativ häufige Komplikation des Konsums von synthetischen Katinonen ist das akute Nierenversagen mit Notwendigkeit einer zeitweisen Nierenersatztherapie. Es wurden auch mehrmals Todesfälle nach dem Gebrauch von synthetischen Katinonen berichtet.
Schlussfolgerung:
Der Missbrauch von Drogen unterliegt seit jeher einem stetigen Wandel der Konsumgewohnheiten. In den letzten Jahren scheint sich dieser Wandel aber durchaus zu beschleunigen. Neue Informationstechnologien, Globalisierung oder auch Migration lassen für den Kliniker bis dahin unbekannte Substanzen immer schneller auf dem Drogenmarkt erscheinen. Ob es sich um neuartige Substanzen wie synthetische Cannabinoide, um die Renaissance älterer Drogen wie Desomorphin oder um exotische Stoffe wie CARD oder Krokodil handelt, alle diese Substanzen eint folgendes Problem. Aktuelle Informationen finden sich weder in Lehrbüchern oder Leitlinien, noch ist der Nachweis vieler Substanzen mit gängigen Schnelltests möglich. Um Patienten mit körperlichen und psychischen Folgeschäden nach deren Konsum trotzdem adäquat helfen zu können, ist es wichtig, diese Entwicklungen zu verfolgen und an eventuelle Intoxikationen oder Entzugssymptome zu denken. Bei Verletzungen unklaren Ursprungs- und auterograder Amnesie oder unklaren psychoseähnlichen Symptomen sollte immer auch an GHB bzw. seine physiologischen Vorstufen gedacht werden. Unruhige Patienten mit auffälligen Schäden an Haut und Zähnen sollten den aufmerksamen Kliniker an Methamphetamin denken lassen. Auch wenn Krokodil bisher keine gängige Droge in Deutschland ist, sollten bei großen Ulzera, Nekrosen und Injektionsspuren den Kliniker diesbezüglich besonders aufmerksam werden lassen. Bei aggressiven, anscheinend schmerzfreien jungen Patienten aus sozial schwierigen Verhältnissen ist gegebenenfalls auch ein Tilidin-Konsum zu bedenken. Auch die Einnahme von Legal Highs sollte als diagnostische Alternative zum klassischen Drogenkonsum bei Intoxikationssymptomen bedacht werden.